Du findest dich durchaus mal an Bord wieder und guckst um dich, schaust dir deine Besatzung an oder deine Mitseeleute und denkst dir, was ist das für ein bekloppter Haufen? Was sind das für skurrile Leute? Was für Verrückte begeben sich auf eine Holzplanke hinaus ins Meer in eine lebensfeindliche Umwelt? Es sind Verrückte. Leute auf der Suche. Leute auf der Flucht. Also das sind spannende Charaktere, aber eben auch oft Leute, und ich glaube, so einer war ich auch, die mit dem Leben an Land nicht zurechtkommen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du gerätst mit einem Segelboot in Seenot. Mitten auf dem Atlantik erwischt dich ein Sturm. Während Wind und Wellen an deinem Boot arbeiten, ergeben sich immer mehr Probleme. Und Stück für Stück spitzt sich die Lage zu. Irgendwann ist es soweit und das Boot ist komplett manövrierunfähig. Hilflos treibst du auf eine Steilküste zu, an der dich kein gutes Ende erwartet. Du setzt einen Notruf ab und ein Schiff sichert dir Hilfe zu. Bange Stunden wartest du darauf, dass dieses Schiff endlich kommt, doch als es soweit ist, wird dir erst recht Angst und Bange. Du siehst einen 150-Meter-Kahn auf den Wellen tanzen, als wenn er ein kleines Boot wäre. Immer wieder heben sich Bug und Heck, sogar inklusive der Schiffsschraube, aus dem Wasser und stampfen zurück in die See. Du schaust dir das Ganze an und fragst dich, wie ein solch riesiges Schiff in diesen Bedingungen ein paar kleine Menschen aus dem Meer retten soll. Eine Situation, in der, glaube ich, niemand von uns gerne stecken möchte. Boris Cecik hat diese Situation erlebt. Er war von jung auf begeistert vom Meer und hat das Meer auch genutzt, um seine Grenzen auszutesten. Diese Situation hat dieses Grenzenaustesten sicherlich auf die Spitze getrieben. Und danach stellte sich die Frage, war das jetzt der Schlussstrich dieses Abenteuers oder gerade erst der Anfang? Er hat sich für Zweiteres entschieden und ist beruflich in die Schiffsfahrt eingestiegen. Er war viele Jahre lang Kapitän und ist mittlerweile Geschäftsführer einer Reederei. Ich habe ihn bei einer Segeltour mit einem Traditionssegler kennengelernt, wo er dann auch der Kapitän war. Und er hat mich total begeistert. Durch seinen Tiefgang, durch seinen Humor, der eine Menge Spaß bereitet hat und all die Geschichten, die er vom Meer erzählen konnte. Und darum habe ich ihn mir für ein Interview geschnappt und wir haben darüber gesprochen, was die Seefahrt aus einem macht. Dass er sich tatsächlich so richtig in ein Schiff verlieben kann und dass er dem Klabautermann begegnet ist. Wir sprechen natürlich über seinen Schiffsbruch, den er auf dem Atlantik erlitten hat. Und wir sprechen darüber, was der Unterschied darin ist, Kapitän eines Bootes zu sein oder der Kapitän eines ganzen Unternehmens. Ich habe das Gespräch mit Boris extrem genossen, den Tiefgang, den Humor, all das, was da drin steckte. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Boris Cecik.
Werbung.
Wenn ich mit den Helden der Meere spreche, wird für mich eines immer wieder deutlich. Die Folgen des Klimawandels sind längst auch in den Meeren sichtbar. Darum ist es mir wichtig, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und herauszufinden, welche Lösungen es geben kann. Für alle Podcast-Fans habe ich daher eine Empfehlung. Jetzt Klimachen. Der neue Klimapodcast der Stadt Stuttgart motiviert mit seinen Geschichten, klärt auf unterhaltsame Weise auf und macht Mut, durch pragmatische Lösungen selbst etwas zu bewirken. Alle zwei Wochen haben die beiden Hosts, Joti und Chris, eine starke Persönlichkeit zu Gast und sprechen über Themen von klimafreundlicher Ernährung, über die Energiewende bis hin zur Kreislaufwirtschaft. Alle Gäste haben einen Bezug zu Stuttgart, aber keine Sorge. Die Botschaften und Relevanz jeder Folge reichen natürlich weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Besonders gut hat mir Folge 2 gefallen, in der Carina Spieß von Germanwatch über den Handabdruck erzählt. Nämlich die Möglichkeit, unsere Umwelt positiv zu gestalten. Und auch Folge 3 mit Jan Hegenberg fand ich super, da ich ihn schon seit Jahren als eine der angenehmsten Stimmen und Positionen in der Klimadiskussion empfinde. Also, falls ihr Lust habt, euch mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen und dabei ein paar Lösungsvorschläge mitnehmen wollt, dann hört mal rein. Jetzt Klimachen. Überall, wo es Podcasts gibt und auch unter dem Link in den Shownotes.
Moin Boris.
Moin Chris, ja schön, dass du mich so begrüßt, angemessen.
Angemessen? Ja. Was wäre unangemessen gewesen?
Ja, servus.
Servus,
ja, das Gott. Stimmt. Nee, das stimmt. Moin, auf jeden Fall. Wir sitzen hier gerade auf dem Wasser. Wir sitzen auf der Ethel von Brixham.
Brixham.
Ja. Was für ein Schiff ist das?
Ein altes Fischereischiff aus England. Brixham ist der Ort, an dem dieser Typ Schiff gebaut wurde. Okay. Ein segelndes Fischereischiff, über 100 Jahre alt. Eine Schoner-Takelung. Ein Holzschiff, ein wunderschönes Schiff.
Ja.
Du hast es kennengelernt.
Ich habe es kennengelernt, genau. Wir waren hier auf der Meeresqueste mit Holger Heiten. Auch da haben wir eine Folge aufgenommen gestern Abend. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge sie erscheinen. Also ihr könnt euch freuen. Auf diesem Boot sind zwei Folgen erschienen. Entweder kennt ihr die andere schon oder ihr werdet sie noch kennenlernen. Da sprechen wir da auch noch mal ein bisschen drüber. Und was ich vorher nicht ahnte, ist, dass ich hier einen sehr, sehr spannenden Kapitän kennenlernen würde. Dass hier ein Kapitän an Bord ist, das war ja klar. Aber mit Boris war da einer dabei, der hat so viele Geschichten erzählt, die mich fasziniert haben, dass ich irgendwann gedacht habe, Mensch, den muss ich auch einladen. Diese Geschichten, die sollt auch ihr mal zu hören bekommen. Und zum Glück hat Boris sich da überzeugen lassen, mal bei einem Podcast mitzumachen. Und dementsprechend herzlich willkommen bei Helden der Meere. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich deiner Einleitung gerecht werde. Ich gebe alles.
Ja, alles klar. Die erste Kategorie, die führt uns in das Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Hier geht es darum, dass du uns mal erzählst, was ist denn für dich eigentlich der perfekte Moment auf See?
Der perfekte Moment auf See, ich greife mal einen Moment raus in der Nordsee, die eigentlich rau ist. Nordsee ist Mordsee, wir kennen das alle. Sie hat viele Gesichter, 8 Windstärken, also schon sehr viel Wind. Die See bricht, ist weiß. Und an Bord eines großen Segelschiffes, am besten eines Rahseglers, Halbwind, Wind kommt von der Seite, Schiff liegt auf der Seite, Windstärke 8, andere kämpfen schon ein bisschen mit der See, kleine Motorschiffe, aber sagen wir mal, eine große Bark von 60 Metern, die fängt an zu leben. Die legt sich auf die Seite, die rauscht durch die See, die läuft 12, 10, 12, 13 Knoten und ist zu Hause. Ein Traum, es gibt nichts Schöneres.
Wie fühlt sich das an, da am Steuer zu stehen?
Oh, das muss gar nicht das Steuer sein. Je größer das Schiff, das hast du ja auch erlebt, je größer das Schiff, desto indirekter wird so der Effekt. Du hast nicht mehr, spürst nicht mehr wie in der Jolle direkt die Wirkung der See. Du bist sehr konzentriert, den Kurs zu halten. Aber egal, wo du an Bord bist, spürst du in so einem großen Schiff die Spannung, die Kraft des Windes. Du spürst die Gegenbewegung der Wellen, die versuchen, den Rumpf aufzuhalten, auf die Seite zu drücken. Alles ist unter Spannung und Kraft. Du spürst das im Rumpf, du spürst das im Schiff, du hörst es im Schiff. Und am schönsten ist, wenn du raufkletterst in den Mast oben, in den Rahn, im Mast bist, das Schiff unter dir siehst, wie es durch die See pflügt. Und auch da fühlst du die Kraft. Es gibt nichts Schöneres.
Ich habe das hier erlebt. Wir hatten hier keinen Sturm, aber wir hatten einen Tag, hatten wir schon mal ein bisschen mehr Wind, ein bisschen Seegang. Und dann bin ich hier unter Deck gegangen, um was aus der Kajüte zu holen. Und dieses alte Holzschiff, 130 Jahre alt, alles aus Holz und alles bewegt sich und ist wirklich dieses Leben. Und mir ist dann eine Sache aufgefallen. In diesem Flur, der zu meiner Kabine führte, da war so, wie man das manchmal so von der Dusche kennt oder so, ist so eine Gardinenstange zwischen die Wände geklemmt, zwischen die Holzwände, die so mit Druck nach rechts und links nach außen, die man so dazwischen keilt. Und die lag am Boden und ist rausgefallen. Da dachte ich, komisch, wie ist das denn passiert? Dann habe ich die wieder reingesteckt, bin immer in die Kabine gegangen und als ich wieder rauskam, lag die wieder am Boden. Und da ist mir aufgefallen, dass das ganze Boot in sich so sehr bewegt und dehnt nach außen und nach innen, dass diese dazwischen geklemmte Stange halt auf einmal lose war, weil die Wände des Flures sich so auseinander gebogen haben. Und da hat man mal gemerkt, das ist nicht so, wie einem das manchmal vorkommt. Das Schiff hier, das wiegt über 100 Tonnen. Ne? Das ist wirklich ein Koloss. Aber gleichzeitig ist es irgendwie in sich dann doch fragil und nicht so fest und Wahnsinn.
Ja, sie ist auch alt. Ne? Also so ein Holzschiff, wenn man den Aufbau kennt, der besteht ja aus dem Kiel. Da liegt unten der Kiel. Auf den Kiel setzt man die Spanten. Das ist wie bei uns die Rippen. Und auf die Rippen kommen die Planken. Und die Planken werden quasi versetzt eingebaut. Immer eine, dann die dritte, dann die fünfte. Und dazwischen kommen Nummer 2 und Nummer 4. Und die werden mit Kraft da reingeschlagen. Der ganze Holzrumpf ist eigentlich unter Spannung wie ein Ei. Und das macht ihn stabil, diese Konstruktion. Aber je älter das Schiff wird, desto weicher wird es auch. Also du hast völlig recht mit deiner Beobachtung. Alle Schiffe haben in sich in der See Bewegung. Große Stahlschiffe, Containerfrachter, gibt es Aufnahmen. Da kannst du wirklich sehen, wie der Gang sich verwindet. Ein langer Gang von 100 Metern. Und bei der Ethel von Brixham ist es auch so, sie ist ja über 100 Jahre alt jetzt. Sie ist auch alt und hier ist es noch extremer als bei anderen Schiffen. Sie hat ihren Dienst ja auch fast geschafft.
Lass uns mal richtig ins Abenteuer Ozean eintauchen.
Abenteuer Ozean.
Weißt du noch, wann du zum ersten Mal zur See gefahren bist? Wann du zum ersten Mal das erlebt hast, abzulegen, wo deine Begeisterung begonnen hat?
Das war mit 14 in Segeltörn auf einem Schiff, vergleichbar wie dieses hier, 30 Meter, ein altes Holzschiff. Finkenwerder Kutter, auch ein Fischereischiff. Und wir sind nach Helgoland gesegelt. Und waren Jugendliche, eine Truppe von vielleicht 12 Jungs waren wir. Und wir sind nach Helgoland gesegelt. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir die Insel sahen und dachten, jetzt sind wir gleich da. Wir haben es geschafft. Fast die Hälfte war seekrank. Und es dauerte noch Stunden, bis wir wirklich da waren. Aber der Turn dauerte eine Woche und seit dem Turn hatte ich Blut geleckt.
Und du hast mir da mal erzählt, die Schifffahrt oder die Seefahrt, die war es, die du genutzt hast, um deine persönlichen Grenzen auszuloten. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hattest diesen Turn gemacht, hattest Blut geleckt und dann hast du da versucht, immer weiter so an die Grenzen zu gehen. Wie sahen diese Grenzgänge aus? Was hast du dann da gemacht? Was hast du da erlebt, dass es so grenzwertig war? Also welche Grenzen hast du da entdeckt?
Das war ja das Thema, da hatten wir drüber gesprochen. Was zieht Menschen denn aus auf See? Ob nur jung oder alt? Und es ist natürlich Fernweh, also bei vielen ist das greifbar. So der Horizont, der zieht und der Gedanke von einem Leben auf dem Schiff. Ich habe das mal gelesen bei Joseph Conrad. Der hat einen schönen Essayband, Spiegel der See und ein paar andere in seinen Romanen, ein paar andere Berichte. Da spricht er irgendwann von Todessehnsucht und beschreibt das auch. Und ich glaube, viele, die zur See fahren, die machen eigentlich was Ähnliches wie andere, die vielleicht Extremsportarten machen. Die suchen das Leben. Und das Leben findet ja oft genau an der Grenze zum Tod statt, wo du spürst, dass da eine Gefahr ist und dich umso lebendiger fühlst. Auf See ist das so, wenn du wirklich in schweres Wetter gerätst, in Sturm gerätst, dann ist da schon auch eine Todesangst. Anders als vielleicht, ich nehme ein blödes Beispiel, Bungee-Jumping, da ist sie sehr extrem. Das wäre ein Angstausschlag maximal. Auf See ist sie latent immer da. Sobald du ablegst, hast du eigentlich immer Sorge. Also eine achtsame Angst, die dafür sorgt, dass alles glatt geht. Und wenn dann der Sturm eintritt, dann geht der Ausschlag hoch. Aber wenn du dann im Sturm, hatte ich ja vorhin beschrieben, bei Windstärke 8, wir standen auch schon mal bei 10 und 11 im Mast. Wenn du dann oben im Mast stehst und den Sturm anschreist, dann fühlst du dich absolut lebendig. Dann bist du einfach voll und ganz im Hier und Jetzt.
Gab es mal Momente, wo du das Gefühl hattest, oh, das ist jetzt wirklich hart an der Grenze?
Also, vielleicht muss man dazu eins wissen. Unglücke auf See in den allermeisten Fällen, da wo es schief geht, sind eine Addierung von kleinen Missgeschicken. Und am Ende hast du keine Kontrolle mehr. Also, du hast vielleicht vergessen, eine Luke aufzumachen. Durch die Luke dringt Wasser ein. Dummerweise ist die Lenzpumpe blockiert, weil da ein Lappen war in der Bilge, der sich um diesen Ansaugpunkt an der Lenzpumpe gewickelt hat. Dann dringt Wasser ein. Und gleichzeitig hast du vielleicht oben ein wichtiges Segel, was immer schon mal geflickt werden sollte und was plötzlich aufreißt. Und du drehst dich quer zum Wind und hast es nicht mehr unter Kontrolle. Und ich hatte Situationen, wo sich so kleine Missgeschicke addierten und ich wusste, wenn jetzt noch ein, zwei Sachen dazukommen, dann verlieren wir die Kontrolle. Und meistens ist es so. Und dann gibt es seltene Fälle, wo ich sagen kann, ich bin zum Beispiel in den Hafen eingelaufen, in Frankreich war das, in der Biskaya vor dem Sturm. Sturm im Nacken und dann rauschst du auf eine Hafeneinfahrt zu. Das ist ungefähr, du musst dir vorstellen, als würdest du mit einem Bobbycar einen steilen Berg runterrollen und du weißt genau, wenn du jetzt verlängst, überschlägst du dich. Und wenn du nicht auf die Wiese zuhältst, knallst du gegen den Baum. Exakt so ist das. Du rauscht, kannst die Fahrt nicht mehr bremsen. Rauscht vor dem Sturm in deine Hafeneinfahrt rein. Und du musst dich entscheiden, in welche Richtung drehst du und wie machst du es. Aber und du weißt genau, wie du eben gefragt hast. Das ist jetzt haarig. Wenn ich nur einen Fehler mache, das falsch einschätze, dann havarieren wir an der Mole, an der Steinmole davor oder im Hafen oder überschlagen uns vorher in den Brechern. Solche Situationen gab es auch oft.
Wie ist das Gefühl, wenn es dann geklappt hat, man im Hafen ist? Ist es dann ein Huh, geil? Oder ist es eher so ein Ach du Scheiße, das war knapp?
Huh, geil.
Bevor wir uns noch weiter in diese Geschichten vertiefen, ja, was wir gleich tun werden, keine Sorge. Du hast eben so ein bisschen angesprochen, was ist es eigentlich, was die Menschen auf die See zieht? Was mich interessieren würde, was macht denn dann das Abenteuer Ozean mit ihnen? Was macht es denn dann mit ihnen, zur See zu fahren? Was wird aus diesen Menschen?
Du findest dich durchaus mal an Bord wieder und guckst um dich, schaust dir deine Besatzung an oder deine Mitseeleute und denkst dir, was ist das für ein bekloppter Haufen? Was sind das für skurrile Leute? Seefahrt heute, insbesondere das, was wir hier machen auf Segelschiffen, ist, glaube ich, ganz dicht an der Art der Seefahrt, wie es vor 100, 200, 300, 1000 Jahren war. Was für Verrückte begeben sich auf eine Holzplanke hinaus ins Meer in eine lebensfeindliche Umwelt. Es sind Verrückte. Leute auf der Suche. Leute auf der Flucht. Wirklich spannende Charaktere. Aber alle haben irgendwie ein schweres Thema, tragen irgendwas in sich und sind getrieben von dieser Fernweh und irgendwie auch von einer Idee von Abenteuer. Sie wollen was Neues erleben, etwas, was sie nicht kennen, nicht einschätzen können. Also das hatten wir eben besprochen, auch über diese Grenze der eigenen Vorstellungskraft hinausgehen. Sich in die Fantasiewelt begeben. Also das sind spannende Charaktere, aber eben auch oft Leute, und ich glaube, so einer war ich auch, die mit dem Leben an Land nicht zurechtkamen. Und dann kann man sich fragen, warum klappt das an Bord mit dem Leben? Das Erste, glaube ich, was ganz wichtig ist, ist, du hast eine sehr, sehr klare Aufgabe. Und wenn du die erfüllst, hast du eine ganz sichere Zugehörigkeit. Du bist Teil der Besatzung. Wenn du verantwortlich bist für das Vorschiff, für die Fock, für bestimmte Leinen, für den Proviant meinetwegen, für das Staunen, weißt du konkret, was muss ich machen, damit es richtig und gut ist und ich habe damit einen sicheren Platz in dieser Welt. Und viele Leute hatten exakt das nicht an Land.
Darf ich fragen, also persönlich musst du nicht sagen, aber ja, darf ich fragen, was es war, weshalb du das Gefühl hast, ich komme an Land nicht klar?
Ich war immer unruhig an Land. Ich war immer irgendwie auf der Lauer, war immer schnell gelangweilt. Ich war einer dieser, ich glaube du auch, ne, der Klassenkasper.
Ja.
Ja, ja, immer Blödsinn gemacht, ne? Und das hat viele auch genervt. Mhm. An Bord wurde das übersetzt durch das Schiff in, oh super, da ist einer, der guckt immer, der kümmert sich immer. Ich war ständig und es war ja auch immer was da. Eine Leine war lose, ein Fender musste reingeholt werden, der Kurs musste korrigiert werden. Es fand eine Aufgabe, die Eigenart. Und ich hatte damit plötzlich einen Ort, zu dem ich passte. Mit meiner Meise an Bord, an Land war es eine Macke und an Bord war es eine Qualität. Und das ist eben das, was an Bord geschieht. Und dann kann man fragen, was macht das mit den Leuten, hast du gefragt? Es zivilisiert sie auf eine ganz eigene Art. Also du lernst, dich in einer Gemeinschaft einzufügen, dazuzugehören, Unterschiede zu akzeptieren, Aufgaben zuverlässig zu erfüllen. Es gibt ja auch viele Projekte für Jugendliche auf Segelschiffen seit vielen Jahrzehnten schon, die genau das einsetzen. Und so war das mit mir auch. Also ohne die Schiffe wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich heute bin, oder sagen wir mal, vielleicht überhaupt nicht da.
Du hast mir auch mal erzählt, dass du verliebt in Schiffe bist.
Jo. Also was zieht dich raus auf See? Der Horizont, Fernweh, Horizont. Ich saß in Bremerhaven am Deich und habe auf den Horizont geguckt und das war Fernweh, Fernweh, Fernweh. Ich bin, bevor ich das Segeln entdeckt habe, mit dem Fahrrad irgendwie tagelang durch die Gegend geradelt. Ich wollte irgendwie die Welt erkunden. Und dann habe ich das erste Mal in der Schleuse in Bremerhaven einen dänischen Holzschoner gesehen. Marstallschoner. Also die, die das kennen, wissen, was ich meine. Eine absolute Schönheit. Die Linien, das Spiegelheck, die Masten, die Proportionen. Man nimmt, hat ja immer so ein bisschen die Analogie zur Frau. Das Schiff ist weiblich, die Linien sind weiblich. Und ich weiß warum. Ich habe mich verliebt in dieses Schiff. Es war für mich absolut die größte Schönheit. Und ich hatte nur noch einen Wunsch. Ich will auf diesem Schiff sein. Ich will Teil dieses Schiffes sein, Besatzung. Alles habe ich geliebt. Die Luken, das kleine Deckshaus, das Steuerrad, der Schwung zum Bug rauf, der Schwung, mit dem der Bugspriet das Ganze mitnahm. Also es ist die Masten, die Neigung der Masten leicht nach Achtern. Wunderschön, wunderschön.
Und bist du dann dort an Bord gegangen?
Nö. Das war ein etwas hässlicheres Schiff.
Hast du später mal auf einem solchen Schiff dann gearbeitet? Oder warst du?
Ich habe auf, also nicht direkt so Master-Schoner. Der Traum ist noch wunderbarerweise offen. Ich kann auch versuchen, mir zu erfüllen, aber vergleichbar. Also wirklich auf schönen Holzschiffen.
Und kann da auch die Analogie von einer unglücklichen Liebe in Erfüllung gehen, dass du auf so ein Schiff gehst, total verknallt und auf einmal feststellst, auf hoher See, dem ausgesetzt, ach du Scheiße, was mache ich denn hier?
Nee, das ist mir nicht passiert. Okay. Nee.
Ja, schön.
Aber unglückliche Liebe vielleicht für die Schiffsbesitzer. Also wenn du so ein Schiff besitzt, besitzt es dich, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Und da habe ich durchaus Schiffseigner kennengelernt, die wirklich aus Liebe ihr ganzes Leben diesem Schiff gewidmet haben. Und dann aber irgendwann im Laufe ihres Lebens gemerkt haben, aber wie komme ich da je wieder raus?
Ja, krass. Wir bleiben, glaube ich, das ganze Gespräch im Abenteuer Ozean. Jetzt mache ich mal die nächste Kategorie auf.
Am Abgrund der Meere.
Im Januar 1996... war es dann soweit, du wolltest einmal wieder auf See, du wolltest deine Grenzen erleben und die Fahrt, die vor dir stand, sollte dich an diese Grenzen führen. Nimm uns mal mit. Was für eine Fahrt hast du da gestartet?
Einstiegspunkt dieser Reise ist, ich bin ein Student, 26 Jahre und zweifle wieder mal an allem.
Student von?
Damals Soziologie und Geografie. Mhm. Und dachte, was für ein Blödsinn. Muss ich Taxi fahren damit? Tauge ich überhaupt? Das kennen vielleicht viele. So, und an diesem Punkt fahre ich mit der U3 in Hamburg. Die fährt an den Landungsbrücken vorbei. Sehe die Elbe, sehe drei Masten und denke, was ist das für eine interessante Takelage? Also die Art der Masten. Bin einfach ausgestiegen. Eigentlich wollte ich nach Kiel. Bin an Bord. Ich sah die Rüsten aus. Hab gefragt, was macht ihr hier? Ja, wir segeln ins Mittelmeer. Könnt ihr noch einen Bootsmann gebrauchen? Eine gute Deckhand? Ja, konnten sie gebrauchen. Kapitän sagte aber, morgen früh um 6 geht's los. Bin ich nach Kiel, habe meine Sachen gepackt, dann wieder zurück nachts und dann sind wir los. Mit dem Schiff bin ich nach Lissabon gesegelt. Und in Lissabon lag so ein wunderbarer, schöner Master-Schoner. Und man kann sagen, das war echt Trampen zur See. Dann bin ich umgestiegen auf den Master-Schoner. Und dann haben wir da an Bord gearbeitet, aber dann war klar, der wird nie ablegen, der braucht noch viel zu viel Arbeit. Und dann irgendwann rief einer seeseitig zu mir, hey Boris. Und ich dachte, ich bin in Lissabon auf einem Holzschiff, in meinem Nacken ist eigentlich nur der offene Atlantik, die Hafenausfahrt, wer kann da Boris rufen? Und war das ein guter alter Freund von mir, der gerade angelegt hatte längsseits mit einer sehr eleganten schwedischen Yawl, also ein Zweimaster, 18 Meter lang über alles, aus Holz, sehr schmal, wunderschönes Schiff. Mhm. Und er wollte auf die Kanaren segeln und suchte noch eine Deckhand. Wunderbar. Und dann war ich der fünfte Mann und bin nochmal umgestiegen. Und das war im Dezember 95. Ein sehr stürmischer Winter. Wir konnten uns nur von Hafen zu Hafen hangeln, immer wieder kleine Wetterfenster findend. Und waren dann final in Sagres, Südspitze Portugals, und haben ein Wetterfenster gesucht für die Überfahrt auf die Kanaren. Wetterbericht, Handy und so, keine Chance, gab's nicht, 96, Januar. Aber ein russischer Fischtrawler lag in der Nähe, auf der Reede. Dann sind wir rübergefahren mit dem Beiboot, haben die um Wetterberichte gebeten. Bekamen jeden Tag einen Fax von denen und an einem Morgen eins das Botenwetterfenster von 4 Tagen. Genug, um wegzukommen da. Und dann sind wir Anker auf, hinein ins Wetterfenster gesegelt, also morgens los. Und im Laufe des Tages konnte man schon am Himmel die Zirren sehen, also die Wolken in den obersten Schichten, wie mit einem Kamm gezogen, aber alles kreuz und quer. Der Seemann weiß, wenn du so einen Himmel siehst, dann ist da was im Busch. Und noch in der Nacht ging es dann los mit dem Wind, einem, der nicht vorhergesagt war. Und es steigerte sich über Nacht und am nächsten Morgen waren wir im Orkan. Und haben natürlich überlegt, wie können wir jetzt damit umgehen. Da hast du mit so einer kleinen Segeljacht auch nur verschiedene Optionen. Wir haben dann erst versucht, vor dem Wind mit kleiner Besegelung abzulaufen.
Aus welcher Richtung kam der Orkan?
Der kam dann aus, das war ziemlich westlich, ne? Leicht also nördlicher als west.
Okay, hat dann wieder so Richtung Afrika gedrückt.
Drückte auf die Küste, genau. Ja. Wir waren also vorausschauend des Wetterberichtes, sind wir erstmal weit nach Westen raus. Mhm. Und der Wind drückte uns wieder rein. Eigentlich auf die marokkanische Küste zu. Klar war, wir können da nicht mit Halbwind, das war zu viel Wind, konnten wir da nicht irgendwie am Wind oder mit Halbwind unseren Kurs halten, keine Chance, die Wellen wurden hoch und wir sind dann mit kleinem Segel vor dem Wind abgelaufen und Ziel war eigentlich so, dass wir Gibraltar erreichen, uns einfach treiben lassen und dann zur Not wieder wochenlang rauskreuzen. Jetzt ist es aber so, mit so einer Yacht, sehr tiefgehend und schmal und vor dem Wind ablaufend, rauschst du quasi den Berg herunter. Das ist so, kannst du dir vorstellen, als ob du mit einem Bobbycar den Berg runterrollst und weißt genau, wenn du einmal verlängst, überschlägst du dich. Und das ist da exakt dasselbe. Wenn du einmal verlängst, dann schlägt das Schiff quer. Also im Wellental laufen die Wassermoleküle nebeneinander, also gegeneinander. Du hast quasi eine Strömung, eine Strömung im Wellental, die das Schiff drehen will und querdrehen will. Und dann hast du darauf folgend hinter dir den nächsten Brecher, der dich umschlagen will. Also das Durchkentern, so nennen wir das, ist die größte Gefahr. Um das zu verhindern, musst du wirklich mit deinem Segel ein bisschen Fahrt drin halten, Kontrolle bewahren, immer wieder viel Gegenruder legen. Diverse Male ist uns das nicht, hat es gelungen. Das war ja, lief ja auch dann über viele, viele Stunden. Und wir sind quergeschlagen und der See schlug ein und jedes Mal ging was kaputt. Ein Segel ging kaputt. Eine Leine ist gerissen. Und sind diese kleinen Winden, mit denen wir die Leinen dann auch bedient haben, die am Mast festgenäht sind, die sind rausgerissen aus dem Mast und hochgeschossen. Wir waren auch teilweise verletzt, die Winden hatten die Kurbeln hatten sich losgeschlagen. Also meine Hand war verletzt, von dem anderen auch. Mit dem Motor konnten wir nicht viel ausrichten. Und dann haben wir...
Warum nicht?
Ja, der war sehr schwach und wir hatten dann auch irgendwann eine Leine drin. Es war dann, also Leinen waren gerissen und wir konnten gar nicht mehr kontrollieren, dass wir alle wieder drin haben. Wir konnten uns ja auch nicht jederzeit frei an Deck bewegen. Und die Gefahr war uns bewusst und irgendwann hatten wir tatsächlich irgendeine Leine eingefangen in der Schraube. Also damit war der Motor auch Game Over blockiert. Zeitgleich hatten wir versucht, einen Treibanker zu bauen. Wir hatten keinen an Bord und da haben wir den improvisiert mit einem Segelsack und Gewichten dran, einen Kaffeeanker dran. Haben wir das Ding rausgeworfen. Da geht es darum, dass man dann durch den Treibanker gebremst wird. Treibt langsamer am Wasser, als das Schiff weggeblasen wird und soll eigentlich damit den Kopf, den Bug des Schiffes in der Welle halten. Wieder mit demselben Grund, du willst dich querschlagen. Das ging aber mehr schlecht als recht. Das funktionierte auch nicht gut. Am Ende, so mit diesem schlechten Treibanker, trieben wir da so ein bisschen hilflos und waren in einer Lage, wo du dann eigentlich auch nur noch unter Deck gehen kannst und hoffen und beten.
Wie muss man sich das Meer vorstellen in einem solchen Orkan, wenn das so tobt? Wie hast du da die Gewalt des Meeres erlebt?
Du kannst ja lesen in Romanen, es war eine kochende See. Mhm. Da habe ich verstanden, warum das so beschrieben wird, weil... die See ist so hoch, dass die Wellen oben brechen. Da brauchen die keinen Meeresgrund, der irgendwie flach wird. Und alles ist weiß von der Gischt. Das sieht wirklich aus wie kochendes Wasser. Und dann kannst du auch in alten Romanen sehen, es stand eine See wie eine Kirche. Ich dachte immer, es ist ein Höhenvergleich. Aber wenn das wirst du als Surfer kennen, wenn du so eine riesige See, so eine Wand von Wasser vor dir siehst, dann fühlst du die Kraft der Natur. Da geht es nicht nur um die Höhe, du fühlst wirklich die Kraft des Ozeans und kleiner kann man sich nicht fühlen. Es ist fast ein spirituelles Erlebnis. Und also die See war wirklich unglaublich, unglaublich. Was uns geholfen hat, war wirklich immer wieder der Gedanke, was können wir machen, Aktionismus. Wir haben wirklich überlegt, wie können wir nochmal, läuft die Lenzpumpe noch, haben wir eine Handpumpe? haben wir überhaupt Wassereinbruch, können wir draußen noch was machen. Gut war, der Skipper, das ist einer, den solltest du eigentlich interviewen, das ist ein super interessanter Zigeuner der Meere und ich weiß gar nicht, wo er jetzt gerade ist. Der hatte am Abend vorher schon gesagt, komm, wir setzen den Notruf ab. Und da habe ich noch überlegt, ist doch Blödsinn, wir haben doch noch alles unter Kontrolle. Aber er war erfahrener als ich und er hatte recht, das habe ich am nächsten Morgen verstanden. Und dann haben wir abends angefangen, Mayday, Mayday, Mayday ins Funkgerät zu rufen. Keiner hat geantwortet. Ich glaube, kurz vor dem Morgengrauen irgendwann hat er seiner Frau gesagt, die war mit an Bord, geh du mal ins Funkgerät. Und dann hat sie reingerufen, Mayday, Mayday, Mayday und wir hatten sofort Antwort. Sie hat gerufen, sie kriegte sofort Antwort von einem Frachter und er sagte, oh, ich bin ungefähr 8 Stunden entfernt. Und dann haben wir unsere Koordinaten, also die hatten wir ihm durchgegeben und dann hat er gesagt, kommt, haltet durch, ich komme zu euch. Das war dann wiederum einen Morgen später. Nachts noch im Dunkeln funkte er uns an und sagte, jetzt müsste ich in der Nähe von euch sein. Feuert mal eine Signalrakete ab, damit ich euch optisch orten kann. Das haben wir gemacht. Und dann rief er durch und sagte, super, ich habe euch gesehen in der Peilung. Ich mache jetzt meine Decksbeleuchtung an, da müsstet ihr mich auch sehen. Und wir wieder hoch und dann haben wir das gesehen, das Schiff. Plötzlich gingen die Lampen an und er war dichter, als wir dachten. Und dann kam die Angst, weil das, kannst du dir vorstellen, sah aus wie ein großes Gebäude in einem Erdbeben. Das war ein Frachter von 160, 180 Metern. Und der tanzte in der See wie ein kleines Boot. Also, und wir haben nur gedacht, wie will der uns heil irgendwie an Bord kriegen? Keine Chance. War ihm auch klar, rief dann wieder durch und sagte, also er hatte uns gefragt, was habt ihr für ein Boot? Holzboot und dann hat er auch gesagt, keine Chance, das wird nichts. Ihr müsst in die Rettungsinsel. So, und ich kann versuchen, die Rettungsinsel in Lee an der windabgewandten Seite mittschiffs an meine Jakobsleiter, an meine Strickleiter zu bekommen. Aber erst nach Sonnenaufgang. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch ungefähr 6 Stunden Zeit. Ne, 5 ungefähr bis, also so lange hatten wir noch tiefes Wasser, indem er uns hätte aufnehmen können. Danach wurde es zu flach und ungefähr 8 Stunden war unsere Berechnung, dann wären wir gestrandet. Aber nicht heil, sondern tödlich, in einer Brandung, die man sich nicht vorstellen mag. Dann haben wir die Rettungsinsel aufgeblasen. Ist auch ein spannender Moment. Da hast du so ein Plastikfass, das schmeißt du ins Wasser. Kennst das? Du kennst das vielleicht? Dann ziehst du an der Leine, so eine Auslöseleine. Und dann hoffst du, dass das Ding intakt ist und sich aufbläst, weil du kannst nichts mehr machen. Hat geklappt, ich sitze ja hier. Hat sich das Ding aufgeblasen, dann sind wir alle hineingehüpft, haben nichts mitgenommen außer unserem Pass. Nichts mitgenommen, auch weil wir dachten, der Eigner verliert sein Schiff, dann müssen wir nicht unsere privaten Sachen retten. Aus Solidarität. Und dann saßen wir zu 5 in der Insel, hatten erst Schwierigkeiten, nur noch wegzukommen von der Yacht. So, wir hatten ja keinen eigenen Antrieb und die trieben immer wieder auf uns drauf. Das hat eine Weile gedauert und dann trieben wir endlich auseinander und dann fing das Drama an. Dann hat der Kapitän wirklich sein Bestes gegeben, aber wir waren erst an der windzugewandten Seite, an der Luftseite und mit den Wellen klatschte die Insel gegen die Bordwand und er versuchte wieder wegzukommen. Ich kann mich erinnern, dass er mit dem Bug auf uns zutrieb und wir den Bugwulst, diese Birne vorne.
Die so unter Wasser, man kennt unter das mal so, wieder so vorsteht, wie so ein Rambock, so ein bisschen durch das Meer flügt.
Super, ne? Danke dir, genau das, wie ein Rambock unter Wasser. Das Ding kam aus dem Wasser raus und wir sahen das fast über uns, so fühlte sich das an. Und wir sind dann rein und haben uns echt gedacht, jetzt schlägt das gleich auf unsere Rücken. Das tauchte ein und spuckte uns aber mit der Welle, die dann entstand, wieder weiter weg. Also Todesangst hatten wir eigentlich in diesen Momenten, wo dieses Frachtschiff um uns herum manövrierte. Zum Schluss hatte er es geschafft, dass wir in Lee-Seite waren. Und du konntest sehen, an Lee-Seite war alles voll mit Matrosen. Es war ein marokkanischer Frachter. Und die schmissen alles an Leinen, was sie hatten. Aber wir konnten nichts greifen. Der Wind wehte alles wieder weg von uns. Und er bewegte sich langsam vorwärts. Und wir trieben auf sein Heck zu. und sahen schon die Schraube, auch die kam ja aus dem Wasser und sah riesig aus. Und ja, also er stampfte, ne? Vorne tauchte er ein, hinten kam er raus und wir konnten die Schraube drehen sehen. Ich weiß, es klingt jetzt wie ein blöder Film, ne? Aber es war ein blöder Film. Wir schrien, Stop Propeller, Stop Propeller. Aber wer sollte uns hören da unten? Die haben ja auch sicher gesehen, wo wir hintrieben und schmissen aber Leine um Leine um Leine. Und wir konnten wirklich, da kamen wir schon in diese Ausbuchtung zum Heck hin, konnten wir dann endlich eine Leine fangen. Der Skipper und ich konnten sie festhalten. Und ich glaube, die hätte uns nur echt von den Händen schneiden können. Also die haben wir wirklich mit aller Kraft, die wir hatten, gehalten. Und die Matrosen oben, die haben uns dann wirklich wieder mitschiffs gezogen zur Jakobsleiter. Da ging es noch 5 Meter rauf und runter. Da musste man noch gut abpassen, dass man an der Wellenspitze an die Strickleiter sprang und dann schnell hochrannte. Und das haben wir alle 5 geschafft.
Und also wie viel da bist du gesprungen?
Och, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ziemlich hinten dran aus übertriebenes Ehrgefühl natürlich auch damals, ne? Skipper als letzter, wie es sich gehörte.
Aber du warst nicht der Skipper.
Das war ich nicht. Nee. Der Eigentümer, der war weitaus erfahrener als ich. Ich war damals noch kein, das war mein Hobby.
Ja.
Das war mein Hobby. Aber alle sind heil rauf. Das ist das Schöne gewesen. Der Skipper hatte auch noch selber, der hatte noch einen gebrochenen Fuß. Der hat das Ganze mit Gipsfuß überstanden und gemanagt.
Von vorher noch.
Mhm. Meine Hand war kaputt. Sein Fuß, aber also wie gesagt, er war echt.
Das heißt Hand kaputt?
Ja, da war die Kurbel an der Winde, die als ich damals arbeitete, am Mast war, noch auf der Yacht, schlug wieder irgendeine Welle ein, die Kurbel schlug von alleine los, schlug mir auf die Hand und die war geschwollen.
Okay.
Und ich konnte sie nicht mehr wirklich gut schließen. Naja, jedenfalls waren wir dann auf der Brücke oben, in der Messe, also in dem Aufenthaltsraum des Schiffes. Und ich hatte noch gedacht, war das wirklich so schlimm? Haben wir alles gegeben? Und dann sah ich im Wellenkamm am Bullei vorbei schießen und wusste, wie hoch das ist. Dann habe ich rausgeguckt. Da war völlig klar, da sah ich dann auch nochmal wirklich diese kochende See und unser kleines Boot, das langsam Wasser nahm. Der Eigner hat ja vorher noch die Ventile aufgemacht, weil er sagte, wenn ich vom Bord gehe, dann soll das nicht als Sperrholz an irgendeiner Küste enden, sondern hier sinken. Also die nahm eh schon Wasser, aber er wollte es beschleunigen. Ja, dann hat uns der Frachter nach Tanger, nach Marokko gebracht. Und da mussten wir dann erstmal der Immigration erklären, wie wir eingereist sind, weil die das nicht verstanden haben. Ja. Ich schließe das nochmal ab. Wir sind dann, das Konsulat hat uns geholfen. Wir konnten dann zurückfliegen nach Berlin. Wir sind dann, 3-4 Tage später abends in Berlin, sind wir in eine Kneipe. Saßen am Tresen und neben uns saß einer am Tresen, Berliner, und er sagte sowas wie, ihr seht aber ganz schön abgerockt aus, ne? Wo kommt ihr denn her? Und dann haben wir gesagt, du, wir kommen gerade vom Atlantik, ne? Wir haben ein Schiffsunglück erlebt, ne? Ah, ich auch, war auf dem Sandsee, muss ich euch erzählen. Auf dem Sandsee, war? Ah, Gewitter. Ufer nicht mehr gesehen, ihr glaubt es nicht, und erzählt uns da seine Geschichte. Ja, und so sind wir wieder im Leben angekommen. Wir haben gut zugehört.
Oh, krass. Ja, da zeigt sich eine Sache, die du mir schon mal gesagt hast, als ich das Thema am Abgrund der Meere angeschnitten habe. Diese Ambivalenz des Meeres, diese Schönheit und auch diese Hässlichkeit, diese Zärtlichkeit und diese zerstörerische Gewalt.
Nehmen wir mal unser Heimatmeer, die Nordsee. Ist so hässlich und so schön. Die kann so grau sein. Also ich kenne die Nordsee vom Segeln, aber ich bin ja auch Schlepper gefahren, Offshore-Schlepper. Wir haben Bohrinseln verschleppt in der Nordsee, auf Positionen gebracht. Und auf diesem Schlepper habe ich wirklich Wochen im schlimmsten Wetter auf der Nordsee verbracht. Im Sturm musst du als Sicherheitsschlepper auch draußen vor Ort bleiben. Und die Nordsee, wenn sie so grau wird und schwer und Himmel und Meer sich vermischen, alles eins wird, alles, das Meer schreit und ist laut und kalt.
Was heißt das, du sagst das manchmal, das Meer schreit?
Das war in dem Sturm auch. Man Es wird ja laut. Es ist wirklich, es ist, der Wind schreit, die Wellen schreien. Also ich kann es nur als, das ist ein Dauerton, der hört nicht auf. Und der gibt, macht ja auch einen Teil der Spannung aus. Du hast einen Widerhall im Schiff, jedes Schiff singt dann mit, ne? Also ein Segelschiff, die Masten fangen ein zu singen und vibrieren. Alles wird laut. Es gibt ja so Sturmszenen in Filmen. Und jeder, der zur See gefahren ist, kann sich nur totlachen, weil du kannst es nicht rüberbringen in dem Film. Weder die Bewegung noch das Geräusch, die Geräuschkulisse. Und das, also die, und die Geräusche machen auch einen Großteil der Anspannung aus. Aber die Nordsee, also wenn du mich das fragst, die Nordsee kann abgrundtief hässlich sein. Und dann segelst du bei schönstem Wetter über die Doggerbank. Altes Fischereigebiet, ne? Eine Untiefe, türkisblau und daneben das Grün der Nordsee. Unglaublich schön. So schön, dieses Meer. Wunderschön. Sie ist beides. Sie ist beides. Mehr noch als die Ostsee.
Die nächste Kategorie führt uns ins Logbuch.
Logbucheintrag.
Viele Leute können sich, glaube ich, vorstellen, nach der Geschichte, die du eben erzählt hast, sagt man, so, das war's. Ich habe jetzt genug Grenzgänge gemacht. Da lasse ich jetzt die Finger von. Was war deine Reaktion?
Also nach diesem Sitzen in der Rettungsinsel, habe ich mir gesagt, wie mache ich jetzt weiter? Das ist ja lebensgefährlich. Entweder du hörst auf mit dem Hobby oder du lernst das richtig. Und dann habe ich das Letztere gemacht, alles abgebrochen. Bis dahin war ich eh ein Top-Abbrecher. Und bin zur Seefahrtsschule. Und das, da habe ich dann auch wirklich gemerkt, das ist mein Platz gewesen. Also da konnte ich, das fiel mir alles zu. Und habe dann Seefahrtsschule gemacht, Patent gemacht und bin dann beruflich zur See gefahren. Aber auch mit dem Ziel, wieder auf Segelschiffen zu segeln. Das habe ich in Holland gemacht, eine holländische Seefahrtsschule, eine private. War damals noch nicht so ganz bekannt. Das Schöne war, die war privat, ich musste Geld bezahlen. Das habe ich mir dann erstmal erjobbt, ein halbes Jahr gearbeitet, Geld auf den Tresen gelegt. Und damit war klar, ich muss jetzt Holländisch lernen und ich muss das bestehen. Und das hat super funktioniert. Ich bin der Schule bis heute noch dankbar. Und viele andere auch, die in der Schule waren, weil sie mir echt geholfen hat, meinen Weg zu finden. Also Seefahrtsschule, dann hatte ich Gelegenheiten, als Steuermann zu fahren, dann als Kapitän auf Passagiersegelschiffen, also kleinen Kreuzfahrern unter Segeln im Mittelmeer, Karibik, Nordsee und Ostsee. Und habe meinen Traum gelebt. Und dann kam irgendwann im Laufe dieses Traumes auch das erste Kind. Und das ist natürlich dann so ein Punkt, das kennen viele auch, mit dem Kind wirst du erwachsen. Weil dann lachte ich da was Kleines an und sagte, hey, ich liebe dich und du hast die Verantwortung. Und plötzlich verschieben sich deine Prioritäten. So Grenzgänge, Todessehnsucht, das geht ja nicht mehr. Ne? Jetzt geht's um andere Dinge. Und dann habe ich irgendwann bin ich irgendwann gewechselt in die Schleppschifffahrt, also auf der Suche nach etwas stabileren Arbeitsverhältnissen mit etwas besserer Entlohnung und trotzdem guter Seemannschaft, war die Schleppschifffahrt die logische Entscheidung.
Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, ich glaube, viele kennen das, dass es Schlepper gibt, also so kleine, kräftige Schiffe, die dann im Zweifel mal so einen Tanker ziehen oder irgendein manövrierunfähiges Segelschiff oder was weiß ich was. Auch ich selber habe gar nicht so eine ganz genaue Vorstellung davon. Was machen die eigentlich?
Schleppen.
Ach so, ja, na dann.
Schleppen und schubsen. Man kann unterscheiden zwischen Hafenschleppern und Offshore-Schleppern. Hafenschlepper legen Schiffe an und ab. Die Frachter, die in die Häfen einlaufen, sind ja mittlerweile alle viel zu groß, um alleine an- und abzulegen. Die Häfen sind zu eng, die Häfen haben zu viel Betrieb. Das heißt, nahezu keine Fracht verlässt die Häfen oder kommt in die Häfen, ohne dass ein Schlepper geholfen hat, das jeweilige Schiff an- und abzulegen. Und das ist ein Handwerk. Also mit dem Schlepper machst du eigentlich Sachen, von denen du an der Seefahrtsschule lernst, dass du sie vermeiden sollst. Ne? Also Begegnungen mit Schiffen, zu dicht heranfahren, irgendwelche externen Kräfte auf deinem Schiff nochmal zulassen, also eine Schleppleine. Also du bewegst dich ständig mit dem Schlepper auch wieder in einem Grenzgebiet. Und nutzt die Kraft des Schleppers. Der Schlepper ist im Verhältnis zu seiner Größe völlig übermotorisiert und hat riesen Antriebe darunter. Und hat natürlich die Kraft, die dem Schiff dann fehlen, um zu drehen, um vorwärts, rückwärts an die Pier zu kommen oder auch durch Schleusen. Offshore-Schlepper, haben spannende Aufträge, verschleppen Rümpfe, Pontons, also Barge nennen wir das, mit Baukomponenten, Bohrinseln, arbeiten an Windfarmen draußen. Also haben spannende Projekte und das hat nochmal, ist nochmal ein eigenes Handwerk, das Offshore-Schleppen.
Und vorher hast du ja in deinem Hobby Seefahrt die Abenteuer gesucht. Jetzt hattest du den Beruf Seefahrt und hast vielleicht gar nicht mehr so sehr das Abenteuer gesucht, sondern eher Stabilität und Sicherheit. Gab es trotzdem noch Abenteuer, die man dann da erlebt? Und welchen Charakter hatten die dann in der Schlepperei? Fischfahrt.
Ja, doch, es gab auch eine Räucherkiste an Deck. Ja, doch, ne, ist okay.
In der Schlepperei, Seefahrt, sagt man das dann so?
Schleppschifffahrt.
Schleppschifffahrt. Wie sahen da die Abenteuer?
Handwerklich ein Abenteuer, absolut ein Abenteuer. Ob du auf einem kleinen Hafenschlepper bist, in einem kleinen Hafen und deinen Job machst, ist immer wieder anders. Du bist immer wieder hoch, 100% konzentriert. Sonst geht das schief. Die Kräfte, die auf den Schlepper wirken, sind eigentlich immer so groß, dass sie den Schlepper umwerfen können, dass sie zur Gefahr werden. Also du spielst mit dem Leben deiner Besatzung, mit der Schwimmfähigkeit deines Schleppers immer. Und das ist super spannend. Also die Leute, die Schleppkapitäne, die Leute, die auf Schleppern fahren, die haben eine Leidenschaft und lieben das auch. Das sind Spielzeuge für große Männer. Das ist wirklich, das macht Spaß. Jeder Job macht Spaß am Hafen. Und Offshore ist es eigentlich dasselbe. Ist auch super konzentrierte Arbeit, auch wenn du Anker ziehst. Also wenn du für eine Bohrinsel den Anker abholst, der Bohrinsel, den die auf dein Arbeitsdeck legst, der ist so groß, das ganze Deck ist belegt. Also ein Riesenklopper. Auf großen Offshore-Schleppern ist der Anker groß wie ein Einfamilienhaus. So groß habe ich nicht gemacht, aber ich habe es mal gesehen. Und Kollegen von mir haben das gemacht. Und das Ding dann wirklich auf Position, trotz Strömung wieder sauber abzulegen und auch in einer guten Art und Weise, dass die Leute, die an Deck arbeiten, deine Besatzung, deine Matrosen auch sicher arbeiten können, das ist eigentlich fast noch mehr Konzentration und Gefahr. Also super spannend. Das ist Abenteuer. Mhm. Ist nicht so lustig wie auf dem Segelschiff. Die Leute sind nicht ganz so verrückt. Aber es ist auch Leidenschaft und Spannung. Mhm.
Ja, nimm uns doch mal mit auf so eine richtig spannende Schleppfahrt. Also was hat man da geladen? Was sind das für was ist dann so ganz konkret die Situation, wo du dann auf einmal dachtest, so gibt es da Geschichten, die dir in den Sinn kommen?
Ja, also wir können mal ablegen in Angola, nördlich von Luanda, der Hauptstadt. Da ist ein Ponton geladen mit Stein und Schüttgut, Baumaterial für ein Hafenprojekt im Kongo. Legen wir ab mit dem Ponton, der ist 90 Meter lang, 30 Meter breit und den ziehen wir dann mit unserem Schlepper nach Norden. Und auf dem Wege schon nachts hast du irgendwelche Einbäume und Fischer unbeleuchtet. Also die ganze Nacht mit Scheinwerfer fahren wir und dann kommt da plötzlich so mit Paddeln, kommen da so kleine Fischerboote und kreuzen unseren Weg und weichen aus und wollen dann hinter uns durch. Aber diese Steinbarge hinter uns, die haben wir an unserer Schleppleine. Und die Schleppleine, musst du dir vorstellen, die ist je nachdem, wie rau die See ist, 600 Meter lang, manchmal 1000 Meter lang. Das heißt, ein Kilometer hinter uns kommt dann dieser Steinponton. Und die Fischer wissen nicht, dass wir verbunden sind. Und da musst du rufen mit Megafon, mit Lichtsignalen. Also das ist schon schwierig, da heil anzukommen. Und dann biegen wir ab in den Fluss Kongo. Und die Strömung ist so stark, dass wir da gar nicht reinkommen. Irgendwelche Inseln mit Gras und Büschen kommen uns entgegen. Baumstämme kommen dir entgegen mit der Strömung. Und wir haben nur einen halben Knoten Fahrt voraus. Und dann kommt so ein einheimischer kleiner Schlepper, der setzt sich hinten an den Ponton, an die Barge und schiebt dann von hinten, damit wir überhaupt Fahrt machen. Und dann müssen wir in diesen Hafen rein. Und da, wo keine Strömung mehr ist, müssen wir mit unserem Schlepper umklappen, also wieder die Leine lose geben, einholen, längsseits gehen an den Ponton, möglichst schnell drei Leinen befestigen und dann quasi verbunden mit dem Ponton den irgendwie anlegen. Super spannendes Manöver. Oder auch Schiffsrumpf in Rumänien abholen im Donaudelta. Das Donaudelta rauffahren, ist auch schon wunderschön, die Natur da. Dann ist da mittendrin plötzlich eine Werft, die haben einen Rumpf gebaut, der geht nach Norwegen und den holst du ab mit deinem Schlepper, dann musst du den erstmal heil durch diesen Fluss kriegen und dann spannend auch der Bosporus, also durch Istanbul. Auf der Einreise hatten wir auch Sturm, da war viel Wind und eigentlich wollte die Verkehrs, Zentrale uns nicht mehr reinlassen. Und wir kamen gerade noch mit dem letzten Wetterfenster in den Bosporus. Dann sind wir da durchgeschleppt durch den Bosporus. Hatten so einen Assistenzschlepper-Standby hinten dran. Und dann schrie uns die ganze Zeit die Verkehrszentrale an, boah, der Wind ist so stark, die Strömung ist so stark, ihr müsst vor Anker gehen, ihr müsst vor Anker gehen. Und wir wussten, wenn wir vor Anker gehen, wird es viel gefährlicher. Also wir müssen das ignorieren und möglichst flott hier durch. Und das bei der Kulisse, ein Traum. Wirklich schön, wunderschön. Ja.
Ja.
Ja, und spannend ist vielleicht auch, du kannst mit so einem Schleppverband mit 5 Knoten bist du super langsam unterwegs und wenn schlechtes Wetter kommt, kannst du nicht ausweichen. So wie ein Frachter, der ändert den Kurs und kann so einem Wetterprofil durchaus mal ausweichen und du bist immer Opfer, kommst du nicht drum rum.
Hast du als Schlepper mal so richtig verbockt, irgendein Schiff irgendwo versenkt oder dass da mal was mächtig schiefgegangen ist?
Nö, ich bin also im Hafen abgerissen. Das heißt, bei einem Hafenmanöver einen Fehler gemacht und dann reißt die Schleppleine. Das ist natürlich total blöd für den Lotsen, der das Manöver kontrolliert, ne, weil dann plötzlich die Kraft, die er brauchte und eingeplant hatte, nicht mehr da ist. Das ist mir mal passiert. Und ansonsten nichts Dramatisches. Also schon, natürlich machst du immer Dinge nicht ganz korrekt, aber nicht so, dass ich sagen könnte, hey, das ist eine geile Story.
Ja, ja. Mittlerweile bist du in dieser Schleppreederei aufgestiegen zum Geschäftsführer. Hast da 300 Leute unter dir, ihr macht das Geschäftsführer-Duo, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich frage mich, wie sieht denn dein Alltag jetzt eigentlich aus? Wie viel fährst du selbst noch zur See, deine große Leidenschaft? Und wie viel bist du auf einmal Geschäftsführer, Unternehmensführer, der halt diese klassischen Dinge macht mit Meetings, Treffen, Einstellungsgespräche, was weiß ich?
Ja, ich bin total langweilig geworden. Meine Hände sind auch wirklich glatt wie mein Hintern. Schwer, sich selber ernst zu nehmen. Ich bin an Land gelandet, weil ich irgendwann auf See dachte, also das Gefühl hatte, das war so um die 40, ne? Wenn du wieder an den Punkt gelangst, so jetzt, was kommt jetzt, wie geht's weiter? Da hatte ich Lust, meinen Kopf weiter herauszufordern. So bin ich an Land gelandet. Aber vielleicht spannend ist zu vergleichen, wie das an Bord und an Land ist, weil ich dachte, wenn du Kapitän warst, ist es doch leicht, Geschäftsführer zu sein. Und das ist totaler Blödsinn. Es ist so anders. An Bord hat es natürlich Herausforderungen, aber an Bord ist es eine Diktatur letztendlich. Also du hast wirklich an Bord das Sagen. Das ganze Umfeld natürlich, das Medium mehr, die Gefahr, die da ist, die unterstützt das. Und an Land als Führungskraft ist es anders. Die Leute gehen abends nach Hause und das Arbeitsrecht ist auch nicht so ultimativ wie das Seerecht. Das ist eine ganz andere Rolle und du musst dich viel mehr auf die Leute einlassen, du musst viel mehr überzeugen und du musst viel mehr zulassen, dass Dinge anders geschehen, als du das gerne hättest. Und das ist eine wichtige Lehre, die du dann an Land machst. Also für mich muss ich sagen, an Land hatte ich das Gefühl, schon in den ersten Jahren werde ich nochmal auf eine ganz eigene Art erwachsen, die mir vorher gar nicht bewusst war.
Das finde ich einen total spannenden Aspekt und lass uns da gerne nochmal zurück auf See gehen. Du warst dann viele Jahre Kapitän, du hattest immer eine Crew unter dir und in dieser Dynamik, ne, du hast gerade schon gesagt, es ist eine Diktatur, fällt mir sofort auf, dass ich da so denke, Mensch, das geht oft gut und ist natürlich auch ein System, was sich selbst sehr schützt durch diese Stärke des Diktatoren, des Kapitäns, dieses Unantastbare, er ist der Chef. Aber das kann ja auch nach hinten losgehen, wenn man das Team verliert, wenn man die Crew verliert, wenn die auf einmal meutern möglicherweise. Ist dir das mal passiert, dass du das Gefühl hattest, so, oh shit, die kriege ich nicht eingefangen, hier habe ich irgendwie, oder ich habe einen Fehler gemacht, habe das Vertrauen verloren?
Gleich zu Anfang, das zweite Schiff, ich war immer noch unerfahren, 29, in der Atlantiküberquerung auf einem Dreimaster. Und da war Unruhe in der Besatzung. Da waren Matrosen, junge Kerle, Anfang 20, die sich beweisen wollten und Matrosinnen und Frauen im Service. Und da war natürlich auch eine gewisse Dynamik in der Paarfindung, sag ich mal, die dem Schiffsbetrieb nicht so ganz dienlich war. Und da hat ein Matrose, um sich zu beweisen, seine Todessehnsucht und damit seine Heldentaten, seine Kraft, der hat sich auf See einfach mal am Außenbord geschmissen beim Segeln und wieder reingezogen an der Leine. Seewolf gespielt, ne? Raimund Harmsdorf dachte, er wäre. Und ich war so sauer, weil ich sah mich ja in der Verantwortung, dass alle heil in der Karibik ankommen, dass ich dachte, jetzt musst du mal richtig eine Ansage machen. Und dann habe ich geschrien und die zusammengeschissen, alle versammelt und habe währenddessen gemerkt, das geht voll nach hinten los. Das funktioniert überhaupt nicht. Danach war wirklich auch Misstrauen gegenüber mir und das war ein Riesenfehler und eine sehr gute Lektion für mich. Die Lehre, um es kurz zu machen, ne? Die Lehre, die ich dann im Laufe der Jahre gezogen habe, ist, das Leben unter einem Kapitän an Bord ist eine Diktatur und du hast die Chance, als guter Diktator ein effektives Team zu führen. Als böser Diktator kriegst du eine Meuterei. Also die Chance ist da, weil die Leute wissen, ich bin ihm ausgeliefert, aber wenn er mich respektiert und sieht, dann nehme ich sie ihm doppelt ab und freue mich darüber. Wenn ich das als Geschäftsführer, wenn ich da dasselbe mache, ist mir keiner dankbar. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich als Kapitän an Bord auf Augenhöhe agiere mit den Leuten und sie eigenverantwortlich arbeiten lasse, dann sind die so dankbar, dass wir ein gutes Team sind. Und das ist die Chance, die da drin steckt. Und das macht es leichter. Das war mir vorher nicht bewusst. Ich habe dasselbe dann an Land gemacht und da war einfach überhaupt kein Gewinn mit der Methode.
Im Gegenteil. Keine Dankbarkeit.
Nee, also es muss auch niemand dankbar sein, aber es soll ja funktionieren. Ne? Ich habe ein funktionales Interesse, das System, die Organisation soll einfach gesund sein.
Ja. Und wie ging dann diese Tour zu Ende, wo du diesen Fehler gemacht und rumgeschrien hattest?
Oh, die war ganz skurril, weil das war so, ich war auf dem Schiff erst Steuermann unter einem älteren Kapitän. Und dann meinte der Reeder, Mensch, auf der Überfahrt, wir wollen gerne, dass du Kapitän bist. Und der ältere Kapitän sollte Steuermann sein. Die wollten mir, dem Jungen, irgendwie Dynamischen, die Chance geben. Und der ältere Kapitän, fand ich echt unglaublich, ne? Der hat das einfach so hingenommen. Das war für ihn, der war auch pensioniert schon, das war für ihn ein Hobby, er hatte da Spaß dran. Aber trotzdem, ne? Old School, ne? Old White Man in den Anfang 2000er, sagt, gut, dann bin ich wieder Steuermann. Habe ich ihm hoch angerechnet. So, und dann habe ich auf der Überfahrt meinen Fehler begangen. Und als wir ankamen, mussten wir den wieder umswitchen, weil der Reeder sagte, ich habe hier von der Behörde Rückmeldung, dein Patent, das reicht noch nicht für dieses Schiff. Dann mussten wir wieder umbauen. Er war Kapitän und ich wieder Steuermann. Und dann hat er diesen Matrosen quasi so als Gefahrenfaktor, als Kernelement auch, dem hat er gekündigt. Ne? Der ist dann von Bord. Und ich war ihm doppelt dankbar. Ne? Ich habe gesagt, vielen Dank, irgendwie auch, dass du mich während der Überfahrt unterstützt hast und genauso loyal werde ich dir gegenüber sein. Das finde ich wirklich klasse. Und hat mir noch eine gute Zeit. Ich konnte von ihm noch ein bisschen was lernen.
Spannend. Seekrankheit, auch so ein Thema. Denkt man ja, das wird ja für so jemanden wie den Boris, der seit so vielen Jahren zur See fährt, kein Thema sein. Wirst du seekrank?
Ich habe in meiner Seefahrtslaufbahn, ich schätze mal, ein 200 Liter Fass voll gekriegt.
Oh Gott, das.
Ich war nie seefest. Also nie 100% See. Es gibt da so Typen, die kennen das nicht. Ja. Ne? Und ich bin so neidisch. Ich meine, ich kenne Seekrankheit. Ich weiß damit umzugehen. Ich habe das gelernt. Aber ich habe viel, viel gekotzt, gerade zu Anfang. Ja. Ich habe aus dem Mast gekotzt.
Ja, erzähl mal die Geschichte.
Das war.
Ich muss schon lachen, weil du hast sie schon mal erzählt. Unterhaltsam.
Die muss raus, das Zeugs muss raus, ne? Ich muss es auskotzen. War ich 16, Segelreise nach Norwegen auf einem Holzschiff dieser Art. Wetter war nicht gut, aber okay. Aber ich war schon sehr müde, Nachtwache gehabt, dann ab in die Koje, du frierst, zack, ab in die Koje und dann war ich kaum eingeschlafen, ging die Luke auf, ich schlief vor dem Mast vorne. Kapitän rief runter, Boys, an Deck. Shit, dachte ich, da ist was passiert. Dann bin ich an Deck und zeigte er hoch und am Großmast war eine Befestigung von dem Großsegel war gerissen, so eine Eisenbefestigung. Und er sagte, wir müssen dich hochziehen im Bootsmannstuhl und du musst das mit Tauen befestigen, damit wir wieder segeln können. Dann haben die mich hochgezogen, 20 Meter über dem Wasser ungefähr. Und da musste ich mal da mit Tauen einen Block, also so einen schweren Holzblock mit Scheiben drin, den musste ich festmachen. Super anstrengend und währenddessen quasi nicht segelnd, ohne Segel in der Welle schaukelnd, ging das da oben hin und her. Und ich merkte schon, das tut mir nicht gut. Das ist kalt und irgendwie wird mir flau. Und dann hatte ich gerade so den Block befestigt und festgeknotet. Da wusste ich, ich muss kotzen. Jetzt ist es soweit. Ich bin über den Punkt. Und dann rief ich runter, lasst mich runter. Und der Wind blies ja noch. Und sie guckten hoch und sagten, was? Lasst mich runter. Zweites Mal wieder, dachte ich, Idioten. Was willst du? Und der dritte Ruf war dann, in Deckung. Das haben sie auch nicht verstanden. Und dann habe ich gekotzt. Und durch den Wind war so ein Spray-Effekt und das verteilte sich so über das ganze Deck und sie sahen das und du konntest sehen, wie sie wie Mäuse sprangen sie unter allem, was Deckung bot, unter die Rettungsinsel, unter eine Persenning. Das war jetzt eigentlich zum Totlachen, die Szene. Ich habe das noch vor Augen, wie die da echt wirklich wegsprangen, wie so mein Innerstes irgendwie da runterregnete.
Oh, ja. Ja, schön. Oh je. Ja, also falls ihr euch Sorgen macht vor Seekrankheit, schaut mal, da habe ich eine Sonderfolge mit Thomas Bickert aufgenommen, der sich genau diesem Thema widmet und sagt, er hat eine Möglichkeit, sich nicht nur den Symptomen der Seekrankheit zu widmen, sondern dem Ganzen so zu begegnen, dass man gar nicht erst seekrank wird. Sehr, sehr spannend, was er da erzählt. Und dann bleibt euch sowas vielleicht erspart.
Die Folge kommt zu spät, Chris.
Für dich ja.
Ja.
etwas, was ich auch so in der Seefahrt immer wieder erlebe, ist ein gewisser Aberglaube. Da gibt es immer so Regeln, das und das darf man an Bord auf keinen Fall machen. Das bringt Unglück oder sowas. Bist du abergläubig?
Das Klischee, nee, Moment, der tradierte Aberglaube, an Bord wird nicht gepfiffen.
Es darf nicht gepfiffen werden?
Nein, weil du provozierst den Wind. Man pfeift nicht an Bord. Also den habe ich so mitbekommen. Ne? Das gehört zur guten Tradition, da lacht man drüber. Aber es ist ja so, du kannst nicht alles kontrollieren. Und das hatte ich ja schon ein bisschen versucht zu beschreiben. Und auch heute noch im Grunde genommen, auf der Basis weißt du, dass immer auch, wenn du zur See fährst, immer eine Todesgefahr dabei ist. Ist so. Du kannst nicht alles kontrollieren. Mhm. Wird jedem Bergsteiger wahrscheinlich genauso gehen. Und ich glaube, in dieser Lücke der Unkontrollierbarkeit bist du offen für Aberglauben. Also ich habe, in dem Sinne habe ich es in mir. Bestimmte Sachen mache ich nicht.
Pfeife an Deck, was noch?
Pfeifen an Deck und also vor allem das. Als wir damals mit dieser Yacht abgesoffen sind, da haben wir vorher abends an Bord vor Anker Schiffe versenken gespielt. Kennst du, ne?
Mhm.
B2-Treffer. Das spiele ich nie wieder an Bord.
Ja, echt spannend. Lustigerweise, während wir hier unterwegs waren, hast du erzählt, eine Nacht, da waren alle auf einer Insel und du hast alleine auf das Boot aufgepasst, hier auf das Schiff.
Ja.
Und da ist dir nachts der Klabautermann begegnet.
Ja, da war er wieder da, der Klabautermann. Was ist der Klabautermann? Der taucht irgendwie an Bord auf, macht Lärm, ist plötzlich zu sehen. Ist auch eine uralte Geschichte. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich den, da war ich völlig übermüdet und nachts am Ruder, Nachtwache, zieht sich hin und plötzlich stand einer neben mir. Und ich war mir so sicher, dass ich den sehe und habe dreimal, viermal hingeguckt, beim vierten Mal war er weg. Also man halluziniert so ein bisschen. Ne?
Hm.
Habe ich gedacht, bis ich vor 3 Tagen mit euch hier an Bord alleine war, also alleine war an Bord und dann waren hier Schritte an Deck. Um 2 Uhr morgens bin ich davon aufgewacht. Irgendjemand lief an Deck. Da war ich völlig irritiert, habe die Taschenlampe genommen, bin raus an Deck. Keiner war zu sehen, niemand war da. Dann bin ich wieder runter und dann ging das weiter. Knacken und Schritte und Poltern. Ich dachte, der See war ruhig, kaum Welle, Schiff lag vor Anker. Und dann war völlig klar, Klabautermann ist an Bord.
Hm. Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Also wenn ich jetzt hier durch die Bullaugen rausgucke und mir dieses Schiff angucke, wie viele Leinen da hängen, was da alles ist, was sich bewegen, klappern, ratteln, ruckeln kann, wenn da irgendwie eine Windböe durchgeht oder sowas. Ne? Es ist einfach die ganze Zeit in Bewegung am Klimpern. Und
du klappern, willst du mir jetzt ausreden, aber das lasse ich nicht zu. Das war der Klamottermann.
Sehr schön. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie und zwar Ebbe oder Flut. Ich stelle dich jetzt vor ein paar Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze und du sagst, was dir besser gefällt.
Darauf bin ich nicht vorbereitet.
Das ist gut so.
Ebbe oder Flut?
Sturm oder Flaute?
Sturm.
Nordsee oder Karibik?
Nordsee.
Vor Anker oder im Hafen?
Vor Anker.
Ein Jahr nur auf See oder ein Jahr nur an Land?
Ah, Ersteres.
Nur auf See?
Ja.
Ja. Langfahrt oder küstennah?
Küstennah.
Einhand oder mit Crew?
Mit Crew.
Was ich durch das Meer gelernt habe?
Das trägt mich durch das Leben.
Hm. Der größte Irrtum über ein Leben als Kapitän ist?
Dass man das Sagen hat.
Weil?
Das Meer und die Crew das mitbestimmen.
Mein größter Erfolg ist?
Mit meinen Fehlern leben zu können, mit meinen Schwächen.
Hm. Ablegen oder einlaufen?
Einlaufen.
Ja, wir sind jetzt auch quasi im Hafen dieses Gespräches eingelaufen. Ja. Boris, ich danke dir, dass du erstens mich hier die letzte Woche so sicher durch die dänische Südsee geschippert hast, uns wirklich ein guter Kapitän warst, der sehr entspannt, sehr lustig war und viel Sicherheit ausgestrahlt hat, aber ganz viel Lockerheit. Ich selbst durfte am Steuer stehen, wir durften alle mal mitmachen und probieren, hast viel erklärt, viel gezeigt. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich drücke dir die Daumen, dass ja auch in deinem Job als Geschäftsführer der Reederei du deine Erfüllung findest, immer wieder tolle Momente, Abenteuer, vielleicht auch kleine Grenzgänge auf See erlebst und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, ich danke dir, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Mach's gut, Boris.
Okay, tschüss.
Das war Boris Češek. Ein Aspekt an dem Gespräch mit Boris hat mich fasziniert und deswegen kam das auch schon im Intro. Boris meinte, dass er selbst eine Person war, die mit dem Leben auf Land gar nicht so recht klarkam. Jetzt, wo ich Boris auf dem Meer, also mitten in seinem Element, erlebt habe, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass er ein Typ ist, der nicht so richtig klarkommt im Leben, sondern er hat total ausgestrahlt, ey, er ist hier in seinem Element und konnte andere mit dieser Begeisterung anstecken. Im Nachhinein zeigt das nochmal, wie toll es ist, wenn Menschen in ihrem Element angekommen sind und wie schwer es auch manchmal sein kann, wenn das nicht der Fall ist. Und das finde ich doch eine spannende Beobachtung. Jeder von uns kann Phasen haben, Bereiche haben, in denen es im Leben mal gar nicht gut läuft und man sich vorkommt, ey, ich bin hier gerade total verloren und man sicherlich nicht die beste Figur abgibt. Und dieselbe Person in einer anderen Situation, in einem anderen Umfeld, in einer anderen Aufgabe, blüht total auf. Das ist jetzt vielleicht nichts Überraschendes, aber oftmals kommt es uns im Leben ja selbst nicht so vor. Da haben wir manchmal das Gefühl, Mensch, was ist denn los mit mir? Und fühlen uns einfach miserabel, wenn es gerade nicht gut läuft. Und ich glaube, in solchen Situationen hilft es zu verstehen, hey, vielleicht bin ich gerade nur nicht im richtigen Element, vielleicht bin ich gerade nicht in der richtigen Aufgabe, vielleicht muss ich hier was ändern und dann lohnt es sich auch danach zu suchen, denn die Hoffnung ist ja da, dass man das findet. So wie Boris das Leben auf dem Wasser gefunden hat und dort so richtig erblühen konnte. Und wenn ihr jetzt denkt, so ein Prozess, der könnte eigentlich auch bei mir mal anstehen, dann kann ich tatsächlich die Meeresqueste, da wo wir dieses Gespräch aufgenommen haben, total empfehlen. Denn im Endeffekt richtet sich diese Segelreise zu sich selbst genau darauf aus, wenn irgendwie ein Bereich im Leben ausgedient hat und der andere sich aber noch nicht so richtig einstellen wollte. Das ist wirklich ein Thema, was man dort großartig bearbeiten kann. Und falls das jetzt für dich so ein kleiner Weckruf war, der bei dir resoniert, dann schau mal in den Shownotes. Ich habe dort nochmal den Hinweis zur Meeresqueste reingetan und dort kannst auch du dich für ein solches Abenteuer anmelden. Und um das nochmal von bezahlter Werbung abzugrenzen, die Meeresqueste habe ich tatsächlich selber bezahlt und bekomme auch keine Provision oder ähnliches dafür, wenn ich sie euch empfehle. Das ist tatsächlich eine Empfehlung, die von mir einfach von Herzen kommt. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigung sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit.
Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren, und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere.
Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.